Ich glaube, wir sind sowieso generell, vor allen Dingen was so den Literaturbetrieb angeht, momentan in einer sehr verkopften Ära. Und ich wollte einfach gerne über den Körper schreiben. Und ich bin aber auch selber ein sehr verkopfter Mensch. Also für mich existiert da definitiv irgendwie eine Grenze zwischen meinem Geist und meinem Körper. Aber ich sehne mich nach der Literatur, wenn sie sehr konkret ist, wenn die Bildsprache das auch irgendwie zusammenfassen kann, was sich sonst so flüchtig anfühlt. Und das sind ja oft die körperlichen Erfahrungen, der Schweiß und dass die Augen kribbeln oder wie die Kopfhaut sich anfühlt, was man gerade in der Hand hat oder was für ein Getränk man trinkt, wie das Bier schmeckt und so weiter. Also diese ganzen sensorischen Erfahrungen, die vergisst man, wenn es um Drogen und solche Substanzen geht. Aber die sind ein großer Teil dessen, was so einen Trip überhaupt ausmacht.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens. Über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Wir erzählen es euch gleich noch ausführlicher. Meine heutige Gesprächspartnerin, Aria Aber, habe ich vor ein paar Wochen bei einer kleinen inoffiziellen Buchpremiere in der Wohnung einer Literaturscout kennengelernt. Ich habe ihr noch bevor wir die Jacken abgelegt hatten, Komplimente gemacht, wie sie über das Feiern, das Berghain, Drogen und weibliche Gewaltgeschichten erzählt hat. Hab sie gleich ganz vertrauensvoll an die Hand genommen und auf den Balkon gezerrt. Liebe auf das erste Gesicht, sagte heute ein belgischer Theatermacher in einem Dokumentarfilm über Sandra Hüller. Das klaue ich, das gefällt mir. Ihr merkt es schon, es ist also wieder Zeit für einen kleinen Liebesbrief. Denn nicht nur an dem Abend, auch ein paar Wochen später haben wir nicht nur 2 Stunden Gespräch aufgezeichnet, sondern uns auch rund um die Aufnahme auf das Schönste ausgetauscht. Ich bin verknallt. Aria Aber ist im Moment überall, in aller Munde. Das liegt daran, dass sie ihren Debütroman Good Girl zuerst bei Penguin Random House, einem sehr großen amerikanischen Verlag, veröffentlicht und ein paar Wochen später ihren Roman selbst ins Deutsche übersetzt hat. Er ist 2025 bei Klaassen, Ullstein erschienen. Dort läuft er unter dem Label Internationale Literatur, auch wenn es um Deutschland und vor allem um Berlin geht. Als ich gestern auf der Seite der London Library gelandet bin, weil ich was suchte, fand ich ihr Buch sogar auf der Startseite. Es gibt unzählige Rezensionen und auch in meinem englischsprachigen Lieblingspodcast Between the Covers war sie schon zu Gast. Ein echter Hype, könnte man meinen. Schließlich geht es ja auch ums Berghain, ums Feiern und um die Selbstfindung einer jungen afghanischen Frau in Berlin. Aber, das ist mir wichtig, in ihrem Buch Good Girl geht es um viel mehr. Die Clubs und Afterhours sind nur die Kulisse für die Coming-of-Age-Geschichte von Nila, einer 19-jährigen Frau mit afghanisch-persischem Hintergrund. Sie gerät an den amerikanischen Schriftsteller Marlowe, der, Zitat, ihr, die immer schreiben wollte, eine Welt von Mäzenen und Festivals eröffnet. Marlowe teilt großzügig, doch schon bald folgen Gegenforderungen und Ansprüche, die Grenzen des Erträglichen für Nila weit überschreiten, heißt es im Klappentext. Auch wenn diese schwierige Beziehung und das sexuelle Begehren und die damit verbundene Gewalt im Vordergrund zu stehen scheinen, geht es auch um verschiedene zwischenmenschliche Beziehungen, vor allem die zwischen Frauen. Es geht also um die Beziehungen mit Marlowes anderen Frauen und um die zwischen Freundinnen, teilweise von früher, von denen man eigentlich Abschied nehmen müsste, aber schrecklich festhängt. Um eine Mutter, die gestorben ist, um den Versuch, stereotypen Frauenrollen und den gängigen Skripten der Konkurrenz nicht zu entsprechen. Es geht auch um Einsamkeit und wie man da rauskommt. Und wie man als lebenshungrige Frau diese Welt überhaupt überlebt. Mehr dazu in unserem Gespräch. Außerdem sprechen wir über Selbstbewusstsein, MentorInnen, Selbstzerstörung, klassisch erzählte Texte, Gewalt, Schrecken und Schönheit, Poesie, Kafka, den NSU, feministische Wut und wie lebensrettend Bücher sein können. Aber natürlich sprechen wir auch über die Lieblingstexte von Aria Aber. Sie, die aus dem Münsterland über das Goldsmiths in London nach New York gekommen ist, um einen Master in Poetry zu machen, hat Giovanni's Room von James Baldwin und ein Gedicht von Bridget Pegan Kelly mitgebracht. Es heißt The Leaving und ist wunderschön, so viel kann ich schon verraten. Aria Aber hat es während des Schreibens ihres Debütromans immer wieder gelesen. Ich habe es seitdem auch schon oft gelesen, der Text verlangt quasi die Wiederholung. Aria Aber ist nicht nur ein toller Mensch, ein echter Schatz, wie ich jetzt weiß, sehr klug und herzerwärmend offen und verschlossen zugleich, sondern auch eine richtig gute Erzählerin. Der Hype ist also real und, das sei auch an dieser Stelle verraten, wir lieben beide den rosaroten Panther. Viel Spaß beim Zuhören. Also ich freue mich total, dass dieses Mal nach meiner kleinen Pause jetzt Aria Aber zu Besuch ist. Und das ist ein bisschen anders als sonst, weil normalerweise verzichte ich ja auf Vorgespräche und kenne auch meistens die Leute nicht. Also entweder ich kenne sie sehr gut oder ich kenne sie gar nicht. Und dann gibt's halt meistens so diesen awkward Moment dann so an der Tür, dass wir uns beide so ein bisschen schämen, weil das ja hier so ein intimer Raum ist. Und so. Und wir haben das beide vorgezogen, insofern, dass bei so einer kleinen inoffiziellen Buchpremiere von dir ich ziemlich früh da war. Ich bin eine Zufrühkommerin. Ich habe mich schon draußen rumgetrieben. Und ich sah dich auch da.
Ich war auch etwas zu früh, stimmt.
Genau, dann sind wir beide aber nochmal so eine Runde gelaufen. Und dann sind wir beide im Prinzip früh eben dort angekommen. Klar, es war ja dein Fest sozusagen in einer Privatwohnung. Und dann habe ich dich, glaube ich, noch im Flur, bevor wir die Jacken ausgezogen haben, habe ich gesagt, so, ey, du hast ja was Berghain so gut geschrieben, das ist so schwierig, das kannst du total geil. Und so. Oder? Das war doch
ja,
im Flur.
Ja, genau. Dass das normalerweise total cringe ist und dass das bei mir geklappt hat. Und ich war ein bisschen starstruck, weil ich tatsächlich auf dem Weg zu der Party deinen Podcast gehört habe. Die Episode mit Fabian Saul, glaube ich, tatsächlich. Ich bin ja ein großer Fan und freue mich so sehr, hier zu sein. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass du eingeladen bist. Ich dachte mir so, gibt's noch eine andere Mascha Jacobs? Ich glaube nicht.
Und die labert mich sofort an. Ja. Und die lockt mich sofort auf den Balkon.
Ja, das war total schön.
Das war sehr schön. Aber wir haben nicht über Themen gesprochen, die jetzt für heute relevant wären. Deswegen auf eine Art haben wir über das Heiraten gesprochen, über Rassismus, was haben wir noch gesprochen?
Übers Kinder großziehen, obwohl ich ja noch keine habe. Ah. Über Berlin und ein bisschen über Amerika. Aber ja, und viel übers Feiern, um ehrlich zu sein, auf dem Balkon beim Rauchen.
Stimmt. Und das ist aber jetzt gut für uns. Ich habe dich jetzt noch nie gefragt. Und wie bist du dann hast du doch erst in England studiert und dann bist du so. Also diese ganzen Lebensentscheidungen und auch über das Lesen und die Literatur haben wir eben noch gar nicht geredet.
Ja,
und das
ist stimmt.
Super gut. Weil hätten wir das schon getan, dann würde man jetzt ständig sagen, oh, ja, habe ich dir doch schon auf dem Balkon.
Habe ich dir doch schon mal erzählt.
Ja.
Dafür ist das ziemlich gut, dass wir jetzt erst damit anfangen für den Podcast. Ich bin ja in Münster geboren und da auch aufgewachsen in NRW, gar nicht so weit weg von dir. Und habe da mein Abitur gemacht an einer bilingualen Schule. Aha. Und habe mich zuerst in Münster für Philosophie und Kunstgeschichte eingeschrieben und habe da studiert, aber habe das auch wirklich nicht so ernst genommen. Also ich hatte meine Feierphase schon mit 17 irgendwann in der Oberstufe und habe hauptsächlich mein Leben irgendwie um die Partys drehen lassen und habe das akademisch überhaupt nicht ernst genommen. Und dann habe ich mich irgendwie aus Zufall auf ein Studium in England, auf einen Studienplatz in England beworben für englische Literatur.
Wie durch Zufall?
Also ein paar Freundinnen von mir wollten unbedingt nach London ziehen. Ich hatte eigentlich gar keinen Bezug zu London. Ich konnte mir schon vorstellen, irgendwie aus Deutschland wegzuziehen und ich wollte unbedingt Anglistik studieren. Aber war zu unorganisiert, um das richtig zu planen vorher. Und wenn ich durch Zufall sage, dann meine ich, dass ich die Bewerbung nach einer After-Hour in Münster an einem Sonntag abgeschickt habe mit ungefähr 5 Minuten Zeit, bevor die Deadline dann eingetroffen wäre. Und statt eines Personal Statements, was man ja in England schreiben muss, habe ich ein Gedicht abgeschickt. Oh. Und es war ein Gedicht, das ich zuerst auf Deutsch geschrieben hatte. Und dann habe ich das irgendwie noch schnell auf Englisch übersetzt und das abgeschickt. Und wurde dann auch angenommen. Und dann bin ich 2011 nach London gezogen für ein Studium an der Goldsmiths. Und dann nach einem Jahr bin ich erst wieder kurzzeitig für ein Jahr nach Berlin gezogen und dann wieder zurück, um mein Studium zu beenden. War bis 2016 dort, habe ein Jahr in einer Werbeagentur gearbeitet in London. Ja, als Übersetzerin vom Englischen ins Deutsche. Und dann habe ich mich aber währenddessen auf Masterstudiengänge in Creative Writing, also literarisches Schreiben, in den USA beworben, weil schon wieder irgendeine Freundin von mir erzählt hatte, dass es da richtig gutes Funding gibt, dass es gut bezahlt wird, dass man auch Stipendien bekommen kann. Also ich wollte schon immer Schriftstellerin werden, also irgendwas mit Sprache machen. Ich hatte auch über Jura nachgedacht oder Lehramt oder sonst irgendwas. Aber als ich dann in England war und dieses Studium begonnen hatte, wurde mir bewusst, dass in England die Literaturszene viel lebendiger ist und auch viel transparenter als in Deutschland. Also es wirkt in Deutschland einerseits sehr homogen, aber auch andererseits ziemlich undurchsichtig, wie man überhaupt veröffentlicht wird, wie man irgendwie einen Buchvertrag bekommt oder so. Und da war das halt, da haben alle offen darüber geredet und es gab auch viele junge Menschen, die geschrieben haben und vor allen Dingen die Gedichte geschrieben haben. Ja. Das kannte ich in Deutschland gar nicht in der Gegenwartsliteratur. Also vielleicht habe ich das auch nicht ausreichend recherchiert, aber
ja, die Verlage sind oft so klein, dass das dann nicht zu dir durchgedrungen ist.
Genau, ich glaube schon. Und ich kannte einfach auch nicht die richtigen Leute. In Münster hatte ich da keinen Anschluss, glaube ich. Ja. Und dann bin ich in New York an der NYU angenommen worden und bin 2016 nach New York gezogen. Und seitdem wohne ich eigentlich in den USA hauptsächlich, obwohl es zwischendurch einmal mal wieder Phasen gab, wo ich einige Monate in Deutschland war. Ja.
Okay, aber das war eben nie so ein Plan, schon immer gefasst, irgendwann will ich mal in den USA leben oder in UK. Das sind wirklich also eigentlich Zufälle oder vielleicht auch Notwendigkeiten dann gewesen, weil da eben bessere Bedingungen herrschen.
Ja, es war alles überhaupt nicht geplant, sondern ich bin da immer sehr organisch und strategisch vorgegangen, je nachdem, was mir Leute empfohlen haben und was irgendwie wie eine aufregende Möglichkeit zu sein schien. Und dann bin ich irgendwie auf diesem Weg gelandet, auf dem ich immer noch bin, ja.
So toll. Und was hast du dann für ein Masterstudium in der NYU gemacht? Also mit was für einem Fokus? Oder ist das dann Creative Writing ohne Spezifizierung?
Nein, es gab schon eine Spezifizierung und das war eine Genre-Spezifizierung und es war Poetry, also Lyrik, die ich hauptsächlich zu der Zeit geschrieben habe, obwohl ich irgendwie immer wusste, dass ich irgendwann einen Roman schreiben möchte, ja.
Und dann, wie kann ich mir das Studium vorstellen? Dann habt ihr einfach geschrieben und drüber geredet?
Ja, es gibt verschiedene Arten von MFAs. Also manche sind akademischer gestaltet, aber die NYU ist ein sogenanntes Studio-Programm, wo hauptsächlich geschrieben wird. Man hat zwei Kurse im Semester. Es geht 2 Jahre lang. Und einige SchülerInnen bzw. StudentInnen bekommen volle Stipendien. Und ich war einer von ihnen. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass das so funktioniert hat. Sonst hätte ich mir das auch nicht leisten können, in die USA zu ziehen. Und einer der Kurse ist immer Craft. Und wo man halt liest und lernt, wo es ein bisschen akademischer angehaucht ist und man nicht so viel schreibt. Und der andere Kurs ist ein Workshop-Kurs, wo man hauptsächlich schreibt. Jeder schreibt ein Gedicht in der Woche ungefähr oder alle 2 Wochen. Und dann wird das Gedicht diskutiert und kritisiert im Rahmen des Kurses. Und die Professorinnen geben Feedback. Jeder schreibt irgendwie kleine Briefe und notiert irgendwelche Sachen oder streicht irgendwas raus. Und man wird sozusagen professionalisiert als Autor oder Autorin.
Aber hattest du dann den Gedichtband schon in UK veröffentlicht? Oder?
Nein, das
war alles davor.
Das war alles davor. Ich habe den Gedichtband ja erst 2019 veröffentlicht und ich bin 2016 in die USA gezogen und ich habe die meisten Gedichte, die jetzt in dem Gedichtband sind, während meines Studiums in New York geschrieben. Und danach hatte ich noch so ein Fellowship Year in Wisconsin, in Madison, an der Uni da und habe das da dann irgendwie alles nochmal überarbeitet und so. Aber ich hatte den Vertrag, das ist irgendwie über einen Preis passiert, wo man seine Manuskripte irgendwie einsenden musste, schon 2018, also am Ende meines Studiums bekommen und wusste, dass ich einen Buchvertrag habe und dass das Buch 2019 veröffentlicht wird, ja.
Ich meine, das ist natürlich eine schwierige Frage oder die kann man auch nicht so richtig verallgemeinern, aber hast du da sehr viel gelernt oder lernt man von unterschiedlichen Personen unterschiedlich viel? Ich denke, das liegt irgendwie nahe. Aber
ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gab bestimmte Schriftstellerinnen, die auch immer noch meine Lieblingsschriftstellerinnen sind, was die amerikanische Gegenwartsliteratur betrifft. Und
aber die Namen kannst du schon sagen.
Naja, es gab ein paar Professorinnen, die wirklich sehr berühmt sind, die auch sehr beliebt sind, deren literarische Werke mir auch unglaublich wichtig sind, aber die halt als ProfessorInnen nicht so da waren, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber sie waren schon der Grund, warum ich mich für die NYU entschieden habe und nicht irgendwo anders hingegangen bin. Natürlich lag das auch in der Stadt. Die anderen Studiengänge wären irgendwie in Virginia oder so oder Arizona gewesen. Ja, Iowa, genau. Und ich wollte schon in einer Großstadt leben, aber zufälligerweise waren es dann die ProfessorInnen oder SchriftstellerInnen, die ich gar nicht so gut kannte, bevor ich nach Amerika gezogen bin, die mir das meiste beigebracht haben. Also Megan O'Rourke, die arbeitet mittlerweile an der Yale-Universität und ist da auch Editor-in-Chief bei der Yale Review. Die hat früher an der NYU unterrichtet und sie ist eine unglaublich intelligente und feinfühlige Person und Lektorin auch, weil sie schon immer als Lektorin gearbeitet hat und konnte halt einfach so sich, die hatte irgendwie so eine magische Kraft, was die Gedichte anging. Also sie sah immer schon das Endprodukt, obwohl man ihr irgendwie so ein Word-Vomit-Klotz hingelegt hatte. Von der habe ich unglaublich viel gelernt. Und dann Catherine Barnett, das ist eine amerikanische Lyrikerin, die war auch unglaublich toll und sie kannte ich vorher nicht. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt, auch voll super viel von meinen Kommilitonen irgendwie mitgenommen.
Ja.
Manche von ihnen sind jetzt meine besten Freunde. Also es war eine wirklich tolle Zeit, obwohl ich weiß, dass es auch für viele andere Studentinnen sehr hart war und die irgendwie unter dem Druck.
Hoher Produktionsdruck
gelitten
oder auch Erfolgsdruck.
Haben. Erfolgsdruck, Produktionsdruck und auch dieser wöchentlichen Kritik, ja, die man ausgesetzt ist, dass die darunter gelitten haben.
Und tatsächliche harte Kritik?
Teilweise,
also
ja.
Also wirklich ehrlich sprechen oder?
Ja, teilweise schon.
Oder
nicht
höflich
immer.
Englische Kindness.
Also teilweise waren auch die ProfessorInnen schon sehr hart und einfach komplett unverblümt in ihrer,
ja,
Kritik.
Ja.
Manchmal nicht. Manchmal war einfach die Abwesenheit irgendeines Kommentars schon laut genug. Ein beredtes Schweigen,
stimmt,
sozusagen.
Ja, stimmt, das ist auch hart.
Ja, während eine andere Person vielleicht unglaublich gelobt wird. Es gab zum Beispiel eine Situation, wo eine Professorin sich verbeugt hat vor jemandem und angefangen hat zu klatschen. Also man weiß dann schon, wer die Lieblinge sind.
Ja,
ne?
Stimmt. Das wird ja, es ist einfach immer so.
Ja.
Und dein Gedichtband, du hast mir den ja auch netterweise geschickt, der ist wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe mich dann gefragt, wie durchgearbeitet sind denn diese Texte? Also wie viele, das wird ja auch bei jedem Text anders sein, aber kannst du ungefähr sagen, wie oft du da drüber gehst, wie krass man das sozusagen kondensiert oder auch wieder erweitert oder wie überhaupt da deine Arbeitsweise in der Lyrik ist?
Es ist bei jedem Gedicht unterschiedlich. Zum Beispiel das erste Gedicht in dem Gedichtband, Reading Rilke in Berlin, da habe ich gar nicht so viel gearbeitet. Das ist irgendwie fast schon fertig irgendwie erschienen aus meinem Unterbewusstsein, als ich es aufgeschrieben habe. Dann wiederum gibt es viele Gedichte, die durch total viele Drafts gegangen sind und ich da Monate, teilweise jahrelang dran gearbeitet habe. Aber insgesamt muss ich auch ehrlich sagen, dass ich bei dem Gedichteband auch sehr strategisch vorgegangen bin, weil ich mich während der Zeit, als ich den geschrieben habe und bevor der veröffentlicht wurde, für eine Green Card als Künstlerin beworben hatte. Und mein Anwalt damals meinte, dass ich einen Buchvertrag brauche für diese Bewerbung, für diese Visumsbewerbung oder den Antrag. Und dann habe ich mich halt dazu entschlossen, diesen Preis anzunehmen. Ich glaube, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich ein paar Jahre mehr Zeit genommen. Ich sehe das auch, wenn ich den Gedichteband lese. Da sind ein paar Gedichte, wo ich mir denke, oh, ich war schon sehr jung, als ich die geschrieben habe. Aber ich glaube, das ist auch normal und natürlich.
Ja, und das ist auch gut so, verstehst du? Also ich meine, ich habe mich 30 Jahre nicht getraut, irgendwas zu veröffentlichen. Das
stimmt,
ist
auch
nicht
wiederum
richtig.
Ja, das stimmt
und
auch
klar denke ich auch heute, die Sachen, die ich mit 17 geschrieben habe oder du damit
25 wahrscheinlich, die möchte ich auch nicht veröffentlicht sehen. Ja, ich verstehe das, aber dennoch ist es super mutig und super gut, natürlich so früh sich dem auch auszusetzen. Ne?
Ja, das stimmt schon. Oder? Irgendwann muss man ja auch einfach anfangen.
Genau, und den Druck ja auch für sich selbst erhöhen.
Genau. Um besser zu werden.
Ja, oder um, weil wir alle verrückt sind.
Ja.
Kann ja auch sein. Also verrückt im Sinne von, dass wir so overpreparer sind und dass Frauen ja auch immer denken, man müsste irgendwie doppelt so schnell und doppelt so gut und immer doppelt so gut vorbereitet zu sein. Das spielt ja auch eine Rolle, oder?
Auf jeden Fall.
Und dann spielt die Herkunft ja auch eine Rolle, sicherlich. Ja. Also kann ich mir jetzt nur vorstellen. Und das heißt, die Gefahr, dass man halt einfach nur angstgetrieben arbeitet, gibt es natürlich auch.
Ja, das stimmt definitiv.
Das kann in die eine Richtung gehen, dass man gar nichts zeigt und nichts veröffentlicht oder dass man...
Dass man zu viel veröffentlicht oder dass einfach, dass man nach schnell. Anerkennung sucht. Genau. Ja, genau.
Aber ich meine, es ist ja absolut beeindruckend. Du bist ja 1991 geboren, stimmt das? Das ist ja irre. Also du hast es so schön beschrieben, so ein organischer Weg, der aber doch ja sehr zielstrebig ist, weil jetzt gibt es ja schon einen Roman.
Ja, das stimmt.
Und das ist irgendwie schon toll und finde ich ganz beeindruckend, natürlich, kannst du dir ja vorstellen. Und ich wollte aber nochmal zu den Gesichten fragen, weil mich Poesie schon sehr interessiert, aber... ich das ja auch für so unfassbar schwierig halte. Und ich habe mich dann gefragt, du kommst ja auch aus der Popkultur und aus dem Ausgehen und Feiern und so. Und hast du, es gibt doch die schöne Geschichte, dass Joni Mitchell Leonard Cohen, der ein ziemlich unerfolgreicher, wenn auch publizierender Autor war, vorher sein Erbe ausgeschlagen hat, ist ja alles eine ganz tolle Geschichte, muss man sagen, Leonard Cohen. Und dann hat ja Joni Mitchell zu ihm gesagt, ich glaube, da war schon 40 oder so, du hast so eine schöne Stimme, mach doch aus deinen Gedichten und aus deinen Texten Lieder. Und hast du da auch drüber nachgedacht? So schön, oder?
Ich denke da jeden Tag drüber nach, das ist so eine schöne Geschichte. Also ich denke nicht immer über diese Geschichte nach, aber ich denke immer über die Musik nach und dass ich lieber Musikerin wäre.
Ja.
Ich glaube ja, dass Musik irgendwie die höchste Kunst auf Erden ist.
So.
Die magischste, die mystischste. Und hätte ich irgendein musikalisches Talent, wäre ich nicht Schriftstellerin geworden. Das kann ich definitiv sicher sagen.
Ja.
Und ich glaube, deswegen
geht mir auch so.
Ja. Deswegen interessiere ich mich auch so sehr für die Poesie, weil die Poesie kommt der Musik schon am nächsten. Von allen literarischen Formen. Ich interessiere mich vor allen Dingen in der englischen Gegenwartsliteratur, aber auch so, was das 20. Jahrhundert angeht und was da produziert wurde, vor allem für politisch angehauchte Literatur in der Poesie. Das hört sich ja erstmal so an wie ein Paradox, weil wir, also so wie ich das in der Schule gelernt habe, existierte die Poesie vor allen Dingen irgendwie in so einem Vakuum, obwohl wir sie ja historisieren und auch irgendwie kontextualisieren im Nachhinein in der Literaturkritik und Analyse und so weiter. Aber dass Dichter die Regierung kritisieren können oder irgendwie, dass sie dagegen anschreiben können, was für Außenpolitik herrscht, zum Beispiel in den USA, fand ich einfach unglaublich interessant. Und es gab so 2016, 2015 eine Welle von Literaten, SchriftstellerInnen in den USA, die mich total beeindruckt haben. Ocean Vuong ist einer, ich meine, der ist mittlerweile einer der berühmtesten Schriftsteller der Welt. Aber Solmaz Sharif, die US-amerikanische, die kommt ursprünglich aus dem Iran, Dichterin, ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Und sie hat dieses unglaubliche Buch geschrieben, das heißt Look. Da setzt sie sich super viel mit der US-Außenpolitik, vor allen Dingen was Afghanistan und den Irak betrifft, auseinander und dekomponiert die englische Sprache auf eine sehr intellektuelle, aber auch verletzliche Art und Weise. Also diese reine, pure Lyrik ist immer noch vorhanden in der Art und Weise, wie sie schreibt. Aber gleichzeitig existiert da auch etwas sehr Rigoroses und manchmal sogar etwas Didaktisches. Und ich finde das einfach so mutig und unglaublich toll gemacht. Und ich finde auch, dass die Poesie kein reiner kein reiner Ort ist. Ich meine, Sprache ist unser Werkzeug als Schriftstellerinnen. Es ist dasselbe Werkzeug, das auch PolitikerInnen benutzen, um Sachen zu verteidigen, zu vertuschen, zu verheimlichen, um Genozide zu rechtfertigen und so weiter. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, wenn wir schreiben, dass wir das gleiche Werkzeug benutzen, dass wir auch mit der Rhetorik arbeiten, dass wir die gleichen Stilmittel benutzen und so weiter. Und was machen wir dann?
Und wie können wir die brechen?
Genau. Wie
also
können
du
wir
hast jetzt gerade dekomponieren gesagt und heißt das auch im Sinne von dekolonisieren?
Ich liebe diese Verbindung, ja. Dekolonisieren, dekomponieren, dekonstruieren, ja. Das ist einfach auseinandernehmen.
Das ist ein Dreiklang, ja. Das stimmt. Kennst du DMZ Colony?
Ja, von Don Mechoy.
Ja, das ist doch auch so beeindruckend.
So ein tolles Buch. Sie ist auch eine unglaubliche Person. Sie hat mich bei einem Workshop 2017 unterrichtet.
Ah.
Es war ein wochenlanger Workshop durch Kundiman. Was eine Asian American Literary Organization irgendwie ist.
Ja.
Und sie ist so unglaublich. Sie unterrichtet ja irgendwie an einem Community College und arbeitet mit so, also ist total bodenständig, aber so eine tolle und politisch irgendwie engagierte Person, zu der ich auch wirklich aufblicke. Also, ja.
Ja, und dann eben auf so formal interessante Art und Weise. Also,
ja. Mich
hat das so beeindruckt, diese verschiedenen Textsorten, die so ineinander zu schieben. Und so unterschiedlich dann auf ein Thema zu gucken mit also unterschiedlichen formalen oder auch mit unterschiedlichem Material, auch aus verschiedenen Zeiten zu arbeiten und so. Also, das ist wirklich grandios. Also.
Ja, absolut. Also, es ist irgendwie fast schon revolutionär, wie sie da so, was für eine Textur sie kreiert mit dem Material, ne? Also, es fühlt sich schon fast nicht mehr an wie nur Poesie. Aber dann wiederum möchte ich es als Poesie ansehen und es auch so analysieren, weil es die Möglichkeiten der Lyrik irgendwie expandiert und durchbricht. Also, diese Grenzen durchbricht.
Ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, weil wir haben im Podcast auch drüber geredet, aber Uljana Wolf ist ja die Übersetzerin und die hat so tolle Sachen auch in so Nachwörtern und Interviews und so gesagt über diese Arbeitsweise und dass das eben Lyrik ist.
Ja.
Und dass das eben natürlich auch die Lyrik erweitern kann, aber dass man trotzdem nicht von dem Lyrikbegriff Abstand nehmen sollte, was diese...
Ja, absolut.
Und jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wer ihn mitgebracht hatte, interessanterweise. Enis Marchi hat ihn mitgebracht.
Ja, stimmt. Das war auch eine richtig tolle Folge, ja.
Ja, das ist irgendwie toll. Also diese Leute, die doch aus der gleichen Region kommen, muss man sagen, da gibt es, also mit Enis war es auch so, es gibt da doch irgendwie so eine Verbindung natürlich über das Ruhrgebiet und Münsterland zählen wir dazu.
Stimmt. Das ist irgendwie alles sehr klein, doch.
Ja, und dann waren wir auch an den gleichen Orten feiern höchstwahrscheinlich und so. Mhm. Zwar zu sehr unterschiedlichen Jahrzehnten, weil ich dann ja da nicht mehr war, aber da kommen wir nämlich dann damit zu deinem gerade auf Deutsch erschienenem Buch Good Girl, bei Ullstein erschienen. Also du hast es mit einer amerikanischen Agentur bei einem amerikanischen Verlag gemacht. Und hast dein Buch sozusagen dann nochmal aus dem Amerikanischen ins Deutsche übertragen. Und das ist dann kurze Zeit später bei Ullstein erschienen.
Es ist super interessant, das jetzt im Deutschen irgendwie auch zu besprechen und diese ganzen Lesungen zu haben, wo ich mit ModeratorInnen auf Deutsch über das Buch sprechen muss. Weil ich, glaube ich, diesen Prozess der Selbstübersetzung noch gar nicht richtig verarbeitet habe. Ich habe ungefähr, ich glaube, im letzten Sommer, also vor 7, 8 Monaten, die Selbstübersetzung dann irgendwie zu Ende gebracht und dann wurde es nochmal durchlektoriert und so weiter, was der komplette Prozess ist, nochmal von vorne. Und es hat sich angefühlt, als hätte ich das Buch nochmal neu geschrieben, um ehrlich zu sein. Ich bin aber sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte, dass ich so ein tolles Team hatte, weil es ja auch schon sehr besonders ist, dass sie mir überhaupt da vertraut haben, dass ich das machen kann. Und es war mir sehr wichtig, für mich selbst so eine Brücke zurück in die deutsche Sprache zu bauen, weil ich ja meine Karriere, wie gesagt, irgendwie in der englischen Sprache kreiert habe und mich quasi selbst ins linguistische Exil verbannt hatte.
Stimmt.
Irgendwie brauchte ich so eine Tür zurück und es ist so schön. Es ist ja auch eine deutsche Geschichte. Es ist eine Geschichte, die spielt in Deutschland und es geht um das Deutschsein oder die Komplexität und die Unmöglichkeit, sich im Exil deutsch zu fühlen. Und deswegen war es schon sehr bedeutungsvoll, dass ich das selber übersetzen durfte.
Und hattest du dann überhaupt Zeit, in den USA jetzt schon eine Lesereise oder irgendwas zu machen? Also das hast du erst gemacht und dann bist du jetzt für 3 Wochen hier und hast, aber auch, du warst ja auch noch in Großbritannien, also du hast jetzt innerhalb von 2 Monaten, sehe ich das richtig?
3 Länder durchgemacht, oh ja. Ich hatte eine 2- oder 3-, 4-wöchige Lesereise in den USA, dann hatte ich ein paar Tage Pause, dann ja, 4 Wochen Deutschland oder 3 Wochen Deutschland, 1 Woche Großbritannien. Ja, es ist schon ein bisschen absurd.
Kannst du, wenn du dann zurückfliegst, dann jetzt erstmal 3 Monate dich ins Bett legen? Oder?
Nee, dann kommen die nächsten Lesetermine in den USA.
Okay.
Es geht jetzt erstmal weiter.
Und da fliegst du dann auch so? Also fliegt man dann durchs ganze Land oder wie sieht die Lesetour aus?
Ja, genau. Also ich bin für den ersten Teil der Lesereise überall hingeflogen. In ein paar Orte bin ich auch gefahren mit meinem eigenen Auto. Ja, ich habe ein paar Lesungen in New York und dann fliege ich nach Nebraska und danach nach L.A. Also es ist schon überall. Ja, ich meine, das Land ist ja auch riesengroß, ne? Da kann man nicht überall mit der Bahn hin.
So, aber ich habe ja jetzt die Überleitung gebaut, auch wenn ich mich jetzt fast ein bisschen ärgere, dass ich es gemacht habe, aber es bot sich halt so an. Also es geht schon auch um das Aufwachsen in Deutschland oder Deutschland an sich, aber es geht viel um Berlin und auch viel um das Berghain. Oder nicht nur unbedingt das Berghain, aber so Feierorte und Szenen. Und jetzt ärgere ich mich fast so ein bisschen, dass ich diesen Fokus darauf lege, indem ich dich ja auch schon so eingeführt habe, dass ich dich gleich im Flur sozusagen angelabert habe aufs Berghain. Weil es geht natürlich nicht nur darum. Das wäre mir jetzt ganz wichtig, das zu sagen, weil natürlich ist das eine Kunst, darüber zu schreiben, was man da so erlebt und das auch anderen irgendwie weiterzugeben. Also auch was zum Beispiel Drogenerfahrungen angeht und so. Ich lese sowas ja immer super gerne, weil ich denke dann, da muss ich die Drogen nicht nehmen. Ich habe wirklich alles über jede Droge gelesen, was es gibt an Literatur, weil ich dann immer denke, ja, ich will es halt wissen, wie es sich wohl anfühlt. Und ich will auch wissen, wie man das in Sprache übersetzt, weil das ja sehr schwer ist. Oder es gilt ja auch vielleicht für bestimmte sexuelle Praktiken oder so. Ich finde es halt total toll, wenn ich das lesen kann, weil dann muss ich es ja auch nicht unbedingt machen. Oder kann mir dann vielleicht überlegen, ob ich es mache oder nicht. Das ist so. Und das ist aber so schwer. Ich meine, über Sex zu schreiben und übers Raven, ich würde sagen, das ist fast das Schwierigste, was man machen kann, oder? Was dachtest du beim Schreiben?
Ja, ich stimme dir da, glaube ich, zu. Also es ist schon unglaublich schwer, darüber zu schreiben, ohne irgendwie sentimental und kitschig und klischeehaft sich auszudrücken. Ich bin mir auch manchmal gar nicht sicher, ob ich es wirklich gut gemacht habe, um ehrlich zu sein. Ich habe es halt versucht, auf eine Art zu artikulieren, wie ich es erlebt habe. Und was mir halt super wichtig war, war irgendwie diese Erfahrungen, diese körperlichen, physischen Erfahrungen, die ja oft doch auch sehr psychisch sind, auf einer konkreten und materiellen Ebene wiederzugeben. Was mir oft sehr gefehlt hat, wenn ich Gegenwartsliteratur gelesen habe, die sich mit Drogen und Sex auseinandersetzt, ist, dass es oft sehr metaphysisch wird in der Beschreibung, dass es darum geht, was irgendwie in der Seele passiert oder in den Gefühlen, was da sich in der Psyche irgendwie umstrukturiert hat. Ich glaube, wir sind sowieso generell, vor allen Dingen, was so den Literaturbetrieb angeht, momentan in einer sehr verkopften Ära. Und ich wollte einfach gerne über den Körper schreiben. Und ich bin aber auch selber ein sehr verkopfter Mensch. Also für mich existiert da definitiv irgendwie eine Grenze zwischen meinem Geist und meinem Körper. Aber ich sehne mich nach der Literatur, wenn sie sehr konkret ist, wenn die Bildsprache das auch irgendwie zusammenfassen kann, was sich sonst so flüchtig anfühlt. Und das sind ja oft die körperlichen Erfahrungen, der Schweiß und dass die Augen kribbeln oder wie die Kopfhaut sich anfühlt, was man gerade in der Hand hat oder was für ein Getränk man trinkt, wie das Bier schmeckt und so weiter. Also diese ganzen sensorischen Erfahrungen, die vergisst man, wenn es um Drogen und solche Substanzen geht. Aber die sind ein großer Teil dessen, was so einen Trip überhaupt ausmacht. Ja.
Stimmt, stimmt. Und du erzählst es dann auch oft fast filmisch, ne? Also oder man sieht dann auch, was in der Hand gehalten wird oder welche Bewegung gemacht wird und so. Das ist ganz toll, ich liebe das. Und ich habe mich aber gewundert, weil dadurch, dass du ja zuerst ein Gedichtband veröffentlicht hast, ist das ja schon sehr klassisch sozusagen erzählt. Ne? Du hättest ja auch viel essayistischer oder Material fragmentierter oder Material wechselnder oder so schreiben können. Aber nein, es ist ein sehr klassisch erzählter Roman, finde ich, was ich liebe, ehrlich gesagt. Und ich glaube, da teilen wir auch den Geschmack, indem du gerade nur im Nebensatz gesagt hast, dass auch die deutsche Literatur zum Beispiel so verkopft ist oder auch die amerikanische im Moment. Und auch ja Essays und so Formspiele und so sicher sogar auf einmal verkaufen. Ich finde ja auch Schundromane total toll. Also ich möchte eigentlich, bei Prosa möchte ich auch, also ich meine, ich liebe auch Essays, klar, aber ich liebe auch Romane, die so ganz süffig durcherzählt werden. Ja. Und wo du einfach wie bei deinem Text wissen willst, ja, wie kommt sie denn da jetzt raus? Ja, wie geht das denn jetzt weiter? So, also ich möchte genauso Literatur mehr lesen wieder. Und ja.
Ich bin da ganz bei dir. Ich liebe Romane hauptsächlich, weil ich halt Narrative liebe, weil ich auch irgendwie total davon angezogen bin, eine Geschichte auf diese total klassische, aristotelische Art und Weise zu erzählen, mit einem Anfang, einer Mitte, einer Climax sozusagen und einem Ende, wovor noch so ein Denouement irgendwie vorkommt. Ich auch total oft mein eigenes Leben oder Phasen in meinem Leben oder Phasen in den Leben der Menschen, die ich liebe, irgendwie so einordne und so darüber rede. Vor allen Dingen, wenn etwas Großes passiert ist. Und ich interessiere mich für Charaktere in der Literatur, wenn ich selber schreibe, also Prosa, aber auch in der Lyrik, wenn es um das lyrische Ich geht, immer für den Moment, in dem jemand etwas erlebt, was das Leben verändert. Es gibt ja dieses tolle Gedicht von Rilke, über den archäischen Torso von Apollo, wo es mit dieser Zeile endet: Du musst dein Leben ändern. Und diese Zeile kommt irgendwie aus dem Nichts, nachdem das lyrische Ich visuelle Kunst, eine Skulptur betrachtet. Und entweder will ich irgendwie diesen Moment beleuchten und über ihn diskutieren in meiner Lyrik oder den Moment danach, nachdem das Leben sich schon verändert hat. Und das kann man halt eben so gut in dieser klassischen Erzählweise. Und es gibt aber auch einen politischen Grund oder einen eher theoretischen Grund, warum ich das für diesen Roman benutzt habe, also diesen komplett klassischen Rahmen. Und ich glaube, das liegt daran, dass Nila, so wie ich, halt auch im Exil aufwächst und das schon generell eine sehr fragmentierte Existenz ist, dass sie sich als Protagonistin von der Linearität, die ein normales Leben ausmacht, irgendwie beraubt fühlt. Und dann eine Geschichte zu erzählen, die einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, fühlt sich fast schon revolutionär an. Ja, oder vielleicht nicht revolutionär, sondern es ist eine Art der Kontrolle, die sie ausübt.
Ich verstehe. Wenn ich jetzt 16 wäre, ne? Wie toll wäre das zu lesen, ja? Weil das hat so eine Kraft, auch an die eigene, an den eigenen Lebenshunger, also dem auch einfach zu folgen, ja? Und auch against all odds und auch mit dem Terror und mit dem
Schrecken und der Schönheit.
Ja, und du hast so schöne Sätze und Gedichte deinem Text vorangestellt. Magst du die lesen? Ich finde die so schön. Kannst du die kurz, also das steht dann ganz, also bevor es losgeht.
Na klar, also das sind die Zitate von meinem Gedichtband.
Genau. Stimmt, das müssen wir sagen, wir switchen jetzt, weil ich hatte es ausgedruckt, das ist natürlich der Gedichtband.
Das ist das erste von C.D. Wright und das kommt aus ihrem Gedichtband One with Others, wo es um eine politische Aktivistin geht, die in den 60er Jahren, eine Weiße, die, glaube ich, in Alabama oder in einem Südstaat aufgewachsen ist und ihr Leben für das Civil Rights Movement quasi irgendwie total aufgegeben hat. Also sie war damals Mutter und Ehefrau und ist dann einfach mit so mehreren Schwarzen auf die Straße gegangen und wurde dafür angeprangert. Ihr Mann hat sie verlassen, die Kinder wurden ihr weggenommen, aber sie hat das nie bereut und wurde dann zu so einer Kultfigur in der politischen Szene. Und C.D. Wright hat diesen Gedichtband geschrieben, der sehr experimentell ist, der auch so was Chorisches hat. Also da sind viele Stimmen, die miteinander zusammenkommen und irgendwie auch irgendwie wie sich wie eine Collage anfühlen. Es ist wirklich sehr schön geschrieben. Und da ist ein Satz, der mir nie aus dem Sinn gegangen ist. Und den lese ich jetzt vor, das Zitat. You have your life until you use it. You forfeit the only life you know, or you go to your grave with a song curled inside you. Von C.D. Wright. Das andere Zitat ist von Rilke.
Genau, deswegen bin ich natürlich da.
Aus dem Stundenbuch. Let everything happen to you, beauty and terror. Just keep going. No feeling is final. Don't let yourself lose me. Nearby is the country they call life.
Ja, das hat mich total fasziniert, dieser dieses Rilke-Zitat und eben wie du das in Good Girl schaffst, eine Frau oder ein junges Mädchen, muss man ja sagen, die sich wirklich sozusagen an die Grenzen begibt und keinen wirklich guten Riecher hat, auch aus Einsamkeitsgründen, mit wem man zum Beispiel feiern geht und mit wem nicht und mit wem man schläft und mit wem nicht. Aber sie ahnt natürlich, dass sie das nicht gut einschätzen kann. Sie sagt das auch manchmal, aber sie macht es halt dennoch. Und sie geht da irgendwie so durch mit so einer Kraft und all die Gewalt, die ihr widerfährt und auch schon widerfahren ist, auch durch ihr Aufwachsen und naja, auch durch die Welt, in der wir leben. Ja, vor allem als Frauen, muss man ja auch sagen. Mhm. Und diese Gewaltgeschichte, die hier eigentlich erzählt wird, von so einem Paar oder eigentlich einem Typen, der halt so verschiedene Frauen manipuliert und wirklich auch misshandelt, kann man gar nicht anders sagen. Das hat mich total beeindruckt. Also erstens, wie du die Beziehung und die Liebe auch zu diesem Typen beschreibst und wie man in sowas reingerät und wie er auch arbeitet. Also du verrätst total viele Tricks der pathologischen Narzissten, würde ich mal sagen. Ziemlich hilfreich. Also wenn man damit zu tun hat, sollte man das, weiß man es wahrscheinlich eh schon. Aber wenn man noch nicht damit zu tun hatte, sollte man es auch wissen. Jetzt muss ich lachen, obwohl es eigentlich gar nicht witzig ist.
Es ist nicht witzig, es ist echt tragisch.
Gar nicht lustig. Und aber auch zum Beispiel, wie die Frauen untereinander, also die eigentliche Freundin, die es natürlich auch nicht wirklich ist, von diesem Typen zu Beginn der Geschichte, wie diese Frauen versuchen, eine Freundschaft trotz allem zu führen, aber halt immer in die klassischen Skripte der Konkurrenz, mit denen wir groß geworden sind, zurückfallen. Und aber immer wieder auch so einen Schritt machen, das aufzulösen und das vielleicht anders zu machen, aber dann so, also genau, auch das, da will man natürlich wissen die ganze Zeit. Erstens, wie wird es diesen scheiß Typen wieder los? Zweitens, können diese Frauen irgendeinen Weg finden, dass der Typ sie nicht mehr ausspielen kann gegeneinander? Also sehr beeindruckend, wirklich. Und, also ich finde natürlich, darum geht es eigentlich. Also Berghain und das Feiern ist sozusagen wie so ein Hintergrund oder es sind so die Bewegungen oder die Kontexte. Mhm. Aber es geht eigentlich für mich darum. Oder was war dir wichtig? Oder würdest du dich jetzt wehren, wenn ich das sage?
Nein, ich liebe das. Ich liebe diese Interpretation und auch diesen Fokus, den du auf das Zwischenmenschliche, vor allen Dingen in diesen Freundschaften legst oder Beziehungen. Also mir war es sehr wichtig, dass ich über eine Wahlfamilie schreibe, nach der sich Nila sehnt. Es ist ja nicht nur ein Familienroman, stimmt, wo es um ihre Herkunftsfamilie, stimmt, geht, sondern diese Welt im Berghain, den ich ja in dem Roman als Bunker fiktionalisiere. Ja. Ja, es ist irgendwie im Hintergrund, es ist so ein Set wie auf einer Bühne,
stimmt,
so ein Bühnenbild.
Setting,
genau. Ja. Es ist trotzdem sehr wichtig, weil es ja ein Ort der Intensität ist, ein Ort, an dem Leute sich begeben, um Grenzerfahrungen zu suchen und sie zu realisieren, um irgendwie so libidinöse Impulse zu verfolgen. Und Nila halt irgendwie in einer Familie aufwächst, die schon eher traditionell ist. Und
aber nicht wirklich traditionell.
Nicht wirklich. Also aber die leben irgendwie auch, genauso wie Nila selbst, zwischen der alten Welt und der neuen Welt, zwischen progressiven und regressiven Werten und können sich nicht so richtig entscheiden. Aber dennoch wird dieses Schamgefühl vor allem gegenüber Frauen und unverheirateten Töchtern und Mädchen instrumentalisiert, um sie zu unterdrücken auf irgendeine Art und Weise, weil sie es nicht besser wissen. Also ich will da auch irgendwie niemandem Schuld zusprechen, weil es ja einfach kulturell ist und daran liegt, wie Menschen sozialisiert wurden und vor allen Dingen in einer kollektivistischen Gesellschaft ist es nochmal ganz anders, stimmt, sich dagegen zu wehren, wenn man in solchen Strukturen gefangen ist. Aber trotzdem ging es mir darum, vor allen Dingen die Menschen in den Vordergrund zu rücken, die sich Nila ausgesucht hat. Und das sind halt eben dieser Mann, Marlo Woods, dieser Amerikaner.
Ein
amerikanischer Autor, der in Berlin lebt. Er ist eher so eine Collage aus mehreren Männern, die ich kenne und irgendwie auch ein Stereotyp. Aber ich musste mich auch wirklich in ihn hineinversetzen, um ihn nicht nur als oberflächlichen Bösewicht darzustellen und ihn so zu schreiben. Und ich habe beim Schreiben tatsächlich ein paar Kapitel verfasst, die aus seiner Perspektive geschrieben wurden, mit einem Ich-Erzähler, der Marlo war, damit ich irgendwie Empathie für ihn empfinden konnte, damit er mehr Dimensionalität hat. Ja, es ist halt auch sehr jung. Ja, es ist ein Bildungsroman und es geht um diese junge Protagonistin, die 18, 19, 20 ist und die Doreen, quasi Freundin von dem Marlo am Anfang der Geschichte, mit der sie sich irgendwie anfreunden will und die sie auch bewundert und die ja so intelligent ist, aber sie auch nervt, dass die da aus diesem Konkurrenzgefühl miteinander irgendwie nicht rauskommen, ist ja auch ziemlich frustrierend. Aber ich glaube, es würde vielleicht, also meine Hoffnung ist, dass sie, wenn sie echte Charaktere wären und älter werden würden, dass sie mit mehr Erfahrung sich einfach normal anfreunden könnten und irgendwie diesen Typen loswerden könnten.
Das hoffe ich auch. Also habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Das geht auch. Das ist möglich.
Ja, das geht definitiv.
Du weißt das auch. Das
ja, ich weiß
gut.
es auch.
Das ist gut. Also ich finde den Marlo wirklich auch wahnsinnig witzig, muss ich sagen. Zum Beispiel sagst du ja an einer Stelle, er hielt mich weiterhin als Geisel für seine Erkenntnisse.
Ja, das machen solche Männer gern.
Der sitzt dann halt immer da in seiner Wohnung.
Genau.
Und säuft halt so Whisky und hält so große Reden und gibt mit seinen Lektüren an, die aber meistens eher so ein bisschen peinlich sind.
Total.
Und das ist ein sehr lektüregesättigter Roman, muss man auch sagen. Was mir natürlich sehr gut gefallen hat, weil du dann natürlich der Ideale, dann ja schon klar war, dass du mein idealer Gast bist. Also es geht ganz viel um Kafka zum Beispiel. Es geht ständig darum, auch was sie lesen und sie studieren auch. Also die Protagonistin ist Fotografin, aber geht in literaturwissenschaftliche Seminare. Und die Doreen studiert auch Literatur und so. Also es geht schon viel um Lektüren. Auch zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein, Sylvia Plath. Dann aber auch so ganz klassische Texte, also literaturtheoretische Texte von Hugo von Hofmannsthal.
Genau, ja.
Also man merkt dann auch natürlich, was du so studiert hast. Ja. Was ich so studiert habe, habe ich dann auch wieder gemerkt und was ich nicht kenne.
Ja.
Genau, weil du natürlich auch andere Sachen liest, weil du schon so lange in den USA oder in englischsprachigen Ländern lebst. Ne?
Ja.
Gibt es auch andere Lektüren, obwohl
es sind fast ausschließlich Deutsche. Deutsche.
Ja.
Generell mache ich das oft in meinem literarischen Schreiben, das ist super oft auch unterbewusst. Die Kunst ist irgendwie unterbewusst oder fängt im Unterbewusstsein an und ich werde mir dann dessen bewusst, während ich das editiere und irgendwie nochmal neu aufarbeite, aber mein Schreiben ist immer sehr referenziell, weil ich immer die Angst habe, etwas zu stehlen von meinen Lieblingsautoren oder AutorInnen. Und dann ist es immer einfacher, die komplette Bibliografie in dem Text wiederzugeben.
Ja,
aber es liegt auch daran, dass Bücher oder die Lektüre, die Literatur eine riesengroße Rolle spielt. Also Marlo ist ja auch Schriftsteller und dann ja mehrere Charaktere studieren Literaturwissenschaft oder gehen in irgendwelche Seminare, wo sie wichtig sind. Aber es ist nicht willkürlich, was für Schriftsteller ich mir da ausgesucht habe, weil da schon Ähnlichkeiten entweder herrschen zu Nila, zum Beispiel Kafka ist sehr besonders und wird immer wieder erwähnt. Zitate von ihm aus Briefen, aus der Verwandlung, aus seinen Tagebüchern, weil er ja eine Person ist, die mittlerweile Teil des großen Kanons ist, den ich bewundere und liebe, aber mich auch von abgrenzen will, aber der zu seinen Lebzeiten ja gar nicht so angesehen war. Ja. Das kam ja alles erst später. Er war, wie manche Literaturtheoretiker und Kritiker sagen, ein kleiner Autor und hat als Außenseiter, als Außenstehender in der deutschen Sprache geschrieben. Er hatte einen Akzent im Deutschen, er hatte auch einen Akzent im Tschechischen. Er hat als tschechischer Jude in Prag gelebt. Zu Hause haben die Jiddisch gesprochen und er lebte genauso wie Nila zwischen den Welten der Tradition und der Mystik und der Religion seiner Ursprungs- und Herkunftsfamilie, aber dann auch den zwischen der progressiven Welt der Großstadt in Prag.
Ein echter Kosmopolit. Also
genau.
Wenn es kosmopolitische Literatur gibt,
dann
ich,
ist es Franz
oder?
Kafka.
Ja.
Ja, definitiv. Ein absoluter Kosmopolit. Aber er hat halt auch diesen.
Obwohl er nicht reisen kaum reisen ja, konnte.
Nee, er konnte kaum nicht, reisen.
Oder? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube
also
nicht.
Eben ja. Abroad oder so.
Ja, ja. Aber er hat ja auch diese Vaterfigur, diese erdrückende, autoritäre Vaterfigur, mit der er kämpft. Dieser Vater, dem er es nie recht machen kann. Und ich glaube, obwohl er halt 100 Jahre zuvor in einer komplett anderen Stadt gelebt hat, bildet diese Liebe zu Kafka und das Lesen von Kafka für Nila irgendwie eine Brücke aus ihrer Einsamkeit heraus. Und es gibt ja auch diese eine Szene, wo ihr Vater sagt, dass Menschen einen verletzen können und Bücher können einen nicht verletzen. Und ich glaube, die Bücher sind ihre Freunde.
Ja, die retten sie. Ne?
Sie retten sie, genau.
Es gibt eine ganz schöne Stelle, die habe ich jetzt Gott sei Dank prompt gefunden. Ich habe mir hier ganz viele Anmerkungen. Die möchte ich jetzt mal vorlesen, also aus Good Girl. Ich wusste bereits, was ich wissen wollte. Ich war ein Fan. Ich wusste, dass Löwy der Mädchenname seiner Mutter war, kannte die Stellen auf der Karlsbrücke, die er mochte. Kafkas innere Welt mit seiner ganzen Verzweiflung und Atemlosigkeit, die dunkle Tyrannei seiner Familie. Er war wie ich, dachte ich manchmal. Ein Außenseiter in der deutschen Sprache, ein Außenseiter in seiner Familie, ein Außenseiter in seinem Land. Er war ein Fremder in einem fremden Land. Auf einer ganz grundsätzlichen Ebene glaubte ich zu verstehen, was er schrieb. Sogar, warum er Gregor in einen riesigen Käfer verwandelte. Wer könnte die Probleme eines Mannes, der in seinem Kinderzimmer in unmenschlicher Form gefangen ist, besser nachvollziehen als ein afghanisches Mädchen, das zu leben versucht? Mein ganzes Dasein war nichts anderes. Der faule Apfel saß in meiner Brust. Manchmal konnte ich ihn deutlich in meinem Brustkorb spüren, den Apfel, den mein Vater in mich eingelassen hatte. Vielleicht nahm ich deshalb Drogen, um den Apfel in meiner Brust zu vergessen.
Ja. Ey, ich habe echt Gänsehaut.
Das ist wirklich schön.
Ja, also das ist auch sehr autobiografisch, um ehrlich zu sein. Also so ging es mir, als ich die Verwandlung zum ersten Mal gelesen hatte, in der Schulzeit noch, als Teenager und dachte, wow, hier ist jemand, der etwas geschrieben hat, das ich verstehe. Und so ging es mir auch, als ich zum Beispiel Anna Karenina zum ersten Mal gelesen hatte. Und ich dachte mir, wow, hier ist ein russischer Mann aus einem komplett anderen Jahrhundert. Und ich verstehe irgendwie die Dinge, diese Innenwelten von diesen Charakteren, die nicht mal echt sind und mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe und die überhaupt nicht so sozialisiert worden sind wie ich. Aber das ist halt die Magie der Literatur, dass sie
wirklich universale Erfahrungen schaffen kann.
Genau, ja, sie schafft universale Erfahrungen und sie zeigt, dass wir doch alle Menschen sind und doch alle irgendwie die gleichen Ängste und Träume haben.
Ich würde vielleicht einfach mal mit dem Gedicht anfangen, was du mitgebracht hast. Das heißt The Leaving. Und vielleicht kannst du es einfach mal lesen. Oder nee, vielleicht kannst du erst erzählen, du hattest mir auch vorher geschrieben, dass du das während des Schreibens des Romans oft gelesen hast. Und genau, und wie lange ist das schon in deinem Leben und warum ist das so wichtig für den Roman? Vielleicht ist es doch besser, das vorher zu sagen.
Dieses Gedicht existiert irgendwie in meinem Kopf fast schon wie ein Gebet. Ich kann es fast auswendig, ich will es jetzt nicht auswendig vorsagen, aber ich liebe dieses Gedicht einfach. Ich liebe Bridget Pegeen Kelly, also die Schriftstellerin, die es verfasst hat. Sie ist eine sehr mystische Figur für mich. Also sie hat sehr abseits der Öffentlichkeit gelebt.
Man weiß kaum was über sie.
Ich glaube, sie ist in Kalifornien aufgewachsen, in einer sehr christlichen Familie, irgendwie auch auf dem Land. Sie hat eine unglaubliche Beziehung oder einen Bezug zu der Natur, was man auch ihren Gedichten anmerkt. Und sie hat nur 3 Gedichtbände veröffentlicht in ihrem sehr langen Leben. Und es kam immer erst alle 10 Jahre etwas raus, was ja eigentlich gar nicht so lange ist. Das sind ja schon, also 3 Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen in einem Leben sind schon...
Reicht
definitiv.
Vollkommen.
Und sie hat hauptsächlich unterrichtet und hat ein sehr privates Leben geführt. Und ich finde halt, dass da irgendwie so eine Beziehung zu Sylvia Plath herrscht in ihrer Ästhetik. Da ist etwas sehr Halluzinatorisches an ihrer Bildsprache. Sie guckt Dinge an und Sachen werden transformiert oder transformieren sich und verändern sich. Und da ist auch irgendwie was Religiöses und Spirituelles, das immer mitschwingt. Und dieses Gedicht vor allen Dingen, es fängt ja an mit einem lyrischen Ich, das ein Mädchen ist und ihr Vater sagt etwas zu ihr, dass er glaubt irgendwie nicht an sie oder an das, was sie machen möchte, und sie tut es trotzdem. Und ich verstehe dieses Gedicht überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich könnte es, glaube ich, gar nicht richtig zusammenfassen. Ich versuche es oft zu unterrichten, einfach um Metapher und Bildsprache zu veranschaulichen für meine StudentInnen und ihnen irgendwie klarzumachen, dass Gedichte keinen Sinn ergeben müssen, keinen narrativen Sinn ergeben müssen, sondern dass man etwas fühlen muss, hauptsächlich. Und dass das Fühlen auch eine Art des Verstehens ist oder eine Art der Intelligenz, und dass Gedichte so etwas halt kreieren können, eben so eine Rezeption. Und ja, ich habe das immer wieder gelesen, weil ich einfach mich diesem lyrischen Ich in dem Gedicht sehr verbunden fühle. Ich habe das vor allen Dingen irgendwie ganz spät in dem Prozess mit dem Roman gelesen, also als ich schon in dem Lektorat mit meinem US-Lektor war, einfach um mich an diese Magie immer wieder zu erinnern, die Sprache auslösen kann. Ja.
Dann lies es doch bitte noch vor.
Na klar. The Leaving. My father said I could not do it, but all night I picked the peaches. The orchard was still, the canals ran steadily. I was a girl then, my chest its own walled garden. How many ladders to gather an orchard? I had only one, and a long patience with lit hands and the looking of the stars which moved right through me, the way the water moved through the canals with a voice that seemed to speak of this moonless gathering and those who had gathered before me. I put the peaches in the pond's cold water, all night up the ladder and down, all night my hands twisting fruit as if I were entering 1,000 doors, all night my back a straight road to the sky. And then out of its own goodness, out of the far fields of the stars, the morning came, and inside me was the stillness a bell possesses just after it has been rung, before the metal begins to long again for the clapper's stroke. The light came over the orchard. The canals were silver and then were not. And the pond was. I could see as I laid the last peach in the water, full of fish and eyes.
Wow, wirklich. Auch das Ende. Ne?
Es ist ein unglaubliches Ende. Es ist, also irgendwie, ich möchte eigentlich gar nicht über Sex reden, aber ich glaube, es geht auch um die Erotik hier und um eine erotische Erfahrung. Oder um eine Sehnsucht danach.
Ja, bei Pick the Peaches dachte ich auch sofort in die Richtung.
Ja.
Aber dann flirt das ja immer, also Pick the Peaches ist schon in der zweiten Zeile für die Zuhörenden. Ihr müsst euch das Gedicht natürlich ausdrucken, weil sonst wird es schwer für euch jetzt, uns wirklich zu folgen wahrscheinlich. Also es geht eigentlich so los, dass man denkt so, okay, das geht irgendwie in so eine sexuelle Richtung. Aber dann switcht das halt ja, dann ist man auf einmal in einem Obstgarten.
Genau.
Und gut, das macht noch Sinn mit den Peaches und so, aber das fließt so von einem Bild ins andere.
Total,
ne?
Ja. Es fluktuiert irgendwie zwischen dem Mystischen und dem Biblischen, des Obstgartens.
Und dem ganz Materiellen,
genau,
das finde ich auch so schön.
Dem ganz Materiellen, und der eigentlich, der Frucht dieser Pfirsiche. Und dann tut sie ja dieses, also das lyrische Ich pflückt die Pfirsiche und legt sie dann irgendwie in das Wasser.
Was ja auch so absurd ist.
Das Wasser eines Kanals, ja.
Ja.
Der stetig dahin fließt. Die ganze Nacht lang. Und dann diese Zeilen. And inside me was the stillness a bell possesses just after it has been rung, before the metal begins to long again for the clapper stroke. Dass eine Glocke sich danach sehen kann.
Ja, und das ist auch super sexuell.
Das ist so sexuell.
Das ist das Begehren,
ja,
oder?
Genau. Das ist das nämlich, Begehren, dass man wieder angefasst werden will, oder? Das ist dieses fast schon,
ja,
dieses,
das ist auch nicht stillbar.
Ja, genau.
Es ist nicht stillbar, deswegen ist es das Begehren. Also
ja,
dass man wieder läuft die Begehrensmaschine total sozusagen immer wieder an. Und das ist so ein schönes Bild dafür. Also eine Glocke, die gerade geschlagen wurde, sich aber schon wieder danach sehnt. Also das Material sehnt sich schon wieder danach, nochmal geschlagen zu werden.
Und dann kommt auch aber die Person, die die Glocke schlägt, mit ins Spiel. The Clapper's Stroke. Stimmt. Irgendwie, ja, das Streichen. Obwohl die Hand nicht erwähnt wird.
Genau, und dann geht sie von da aus, von der Glocke, geht sie wieder in den Obstgarten zurück.
Genau.
Aber auch so, dass man folgt ihr halt einfach total. Ne? Man glaubt ihr halt alles. Deswegen ist es auch überhaupt nicht komisch, jetzt einfach so straight wieder in den Obstgarten zurückzufliegen von einer Kirche, scheinbar von einer Glocke. Genau, man wird ja auch ständig in unterschiedliche Szenerien gestürzt.
Absolut.
Macht es aber liebend gern mit, ne?
Ja, da ist einfach so eine Autorität in ihrer Stimme.
Ja, das ist doch auch interessant am Schreiben und auch, finde ich, vor allem bei Lyrik. Diese Autorität der Setzung und also diese Macht, die man ja auch hat mit dem Schreiben und den Leser zu lenken und oder dem seine Gefühle und Gedanken ja auch so überzustülpen. Machst du dir darüber Gedanken? Ich finde das nämlich total interessant, auch wenn man selbst schreibt. Also wie lange habe ich mich das gar nicht getraut? Ich meine, das ist jetzt auch eine Banalität, ne? Die eigene Stimme finden, bla bla bla. Ich halte nicht viel von Selbstausdruck und der eigenen Stimme. Das sei mal, das muss ich dazu sagen. Aber ich meine nur, man muss sich ja schon auch trauen, man muss sich das ja selbst zutrauen.
Ja,
dass man jemanden führen kann. Weil du gerade gesagt hast, das ist irgendwie auch so autoritär oder so.
Etwas, was eine von meinen Professorinnen mal gesagt hat, war, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Schriftstellerin, die du bist, und der Schriftstellerin, die du sein möchtest. Und irgendwo dazwischen ist deine eigene Stimme. Und irgendwie, ja, dieses Selbstvertrauen ist aber auch, glaube ich, das Schwierigste und einer der, also das ist ja auch kontinuierlich, also es ist nicht so, dass man das einmal gemacht hat und dann vertraut man sich immer selbst, sondern jedes Mal, wenn man sich hinsetzt und schreibt, muss man das immer wieder tun.
Produzieren.
Ja.
Oder erst erschaffen. Oder
total,
Oder vielleicht auch sogar im Schreiben.
Ich glaube schon, irgendwie im Schreiben muss man das erschaffen und im Schreiben muss man irgendwie dieser Intuition auch folgen können. Und darauf vertrauen können, dass es irgendwo hinführt, wo es gut ist.
Und dass es sich dann auch überträgt.
Genau.
Und das haben wir jetzt von ihr gelernt. Wenn du dir selbst so vertraust, dann folgen wir ihr blind. Dann vertrauen wir ihr.
Absolut, ja.
Das gilt aber auch für James Baldwin, den du nämlich auch noch mitgebracht hast. Also absolut, finde ich, für alle seine Texte. Diese ganz eigene Art, auf die Welt zu schauen, die aber trotzdem auch immer relativ klassisch erzählt ist. Das liebe ich auch an Baldwin, dass er das so gut kann. Also der ist wirklich neben vielleicht Giorgio Bassani, den ich sehr verehre, wirklich so einer der besten Kompositeure.
Absolut.
Von Romanen, die aber ganz einfach wirken. Und das ist ja die größte Kunst. Also finde ich. Also es ist ja auch so, auch teilweise schundromanmäßig, kannst du da so durchfliegen. Also den Text liest du halt in einer Nacht, weil du auch unbedingt wissen willst,
was passiert.
Ja, was passiert. Und genau, Giovannis Room hast du mitgebracht. Er wurde ja hier schon mal besprochen. Und ich liebe das, ehrlich gesagt, wenn die Leute, ich sag das auch vorher nie, wenn mir jemand was vorschlägt, was schon mal da war. Wann hast du den Text zuerst gelesen?
2021 habe ich ihn zum ersten Mal gelesen, also vor 4 Jahren. Und davor hatte ich irgendwie, ich glaube, während meines Masterstudienganges Go Tell It on the Mountain gelesen, privat. Es war jetzt nicht Teil des Unterrichts. Und ich kannte natürlich viele seiner Essays und andere Texte von Baldwin und wusste, wer er ist und wie wichtig er auch für die amerikanische Literatur nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern auch im 21. Jahrhundert ist.
Für die Deutsche auch,
für die europäische, ich glaube, für die Weltliteratur tatsächlich. Er ist ja wirklich sehr international bekannt.
Es gibt ja auch jetzt wieder wie so eine Wiederentdeckung seit ein paar Jahren.
Absolut. Und er war ja auch eine Zeit lang in Istanbul unterwegs, als er in Europa gewohnt hatte. Und es gibt da jetzt auch in der Türkei viele Menschen, die über ihn schreiben.
Und in Paris auch.
Und in Paris natürlich. Es wurde mir empfohlen von irgendwem, als ich angefangen hatte, meinen eigenen Roman zu schreiben, den ich 2020 angefangen hatte. Weil es ja in dieser Geschichte, in diesem Roman auch um einen Amerikaner geht, der im Exil in einer europäischen Stadt, in einem selbsterwählten Exil in Paris lebt und da quasi irgendwie so eine Verbindung herrscht zwischen Marlo und David, dem Protagonisten, obwohl sie natürlich super unterschiedlich sind. Aber es hat mich einfach total umgehauen, als ich das zum ersten Mal las. Ich war so gefesselt von seiner Satzstruktur, von der Musik. Und mir fällt jetzt auch gerade auf, dass Bridget Pegan Kelly ja auch so eine intensive Beziehung zu der Bibel oder zu den biblischen Texten, vor allen Dingen im Christentum hat. Und das hat Baldwin ja auch. Er hat ja als Prediger irgendwie angefangen als junger Mann und sein Vater war ja auch irgendwie Prediger. Und da ist einfach sowas total Klassisches, nicht nur in seiner Erzählweise und wie das strukturiert ist, seine Geschichten oder seine Romane, sondern auch in wirklich so auf mikroskopischen Ebene der Sätze. Dieses musikalische im Englischen ist halt schon sehr ähnlich wie die King James Bibel. Diese Übersetzung, die die bekannteste Übersetzung ist mittlerweile.
Ich bin überhaupt nicht bibelfest. Du musst es mir erklären.
Das ist der Bibeltext, der, glaube ich, am bekanntesten ist. Der übersetzt wurde ich weiß gar nicht in welchem Jahrhundert, in England. Und der irgendwie die Beziehung zur Sprache in der anglophonen Literatur sowohl in England als auch in Amerika sehr stark geprägt hat. Und es wird immer wieder darauf Bezug genommen in der Anglistik. Das heißt, glaube ich, die King James Version. Lass mich mal das kurz nachgucken,
damit ich keine Lügen verbreite. Ja, finde ich gut. Da müssen wir es nicht rausnehmen. Außerdem finde ich es eh gut in Podcasts, dass auch Pausen entstehen und wir Sachen suchen. Weil es ist ja eh mal verrückt, dass man dann hier sitzt und wir haben ja jetzt hier so Textstellen natürlich uns jeweils markiert, aber wir reden ja einfach und wir müssen ja dann ad hoc die Stellen finden, die wir glauben, dass sie jetzt passen können. Das ist eigentlich der eigentliche Spaß für mich, ehrlich gesagt, jedes Mal. Meistens klappt das, das ist ganz intuitiv.
Ja, also es wurde, ich dachte im 18. Jahrhundert, aber es war Anfang des 17. Jahrhunderts, 1611 wurde es von King James übersetzt und das heißt die King James Bibel und es ist die einflussreichste Übersetzung in der englischen Sprache und wird halt irgendwie so als Ursprungstext oft bezeichnet für alles, was danach kam, auch für die Belletristik. Und auch wenn man sich zum Beispiel bestimmte Dichter in der amerikanischen Literatur anguckt, Walt Whitman, der oft ja irgendwie so Satzstrukturen benutzt, die immer wieder mit and anfangen, and then, dieses Anaphorische, das ist auch sehr biblisch und ich glaube, das kommt auch aus der King James Version. Es ist halt ein sehr poetischer Text. Ich habe ihn auch nicht komplett gelesen, ich habe nur bestimmte Paragraphen gelesen und obwohl ich auf eine katholische Schule gegangen bin, bin ich auch nicht sehr bibelfest, aber irgendwo existiert es anscheinend, weil diese Schriftsteller, die davon beeinflusst worden sind und auch irgendwie das immer wieder referieren, mich ja doch irgendwie anziehen. Und ich glaube, da kommt auch dieser autoritäre Stil her, auch bei Bridget Pegan Kelly und auch bei James Baldwin, obwohl Baldwin ja doch ein sehr, wie gesagt, ambivalenter und suchender und fragender Schriftsteller ist.
Und sich auch immer in Frage stellen. Genau. Immer wieder in Frage stellen.
Immer wieder. Er lebt oder zelebriert irgendwie diese Unsicherheit, die sich ja dem Christlichen oder dem Religiösen dann doch entgegensetzt.
Genau, weil es ist nie wirklich predigerhaft.
Nee, es ist
also
nur
ich finde, wenn man ihn sprechen hört in Interviews, dann kommt das natürlich so total durch, ne? Aber ich finde, in den Texten selbst ist das so zart.
Es ist zart und es ist auch wieder dialektisch fast schon, weil es immer die Antithese, die kommt immer wieder auf. Also entweder ist es so oder es könnte so sein. Also ja, stimmt, da ist einfach immer es ist sehr zart, es ist sehr verletzlich, da ist eine Unsicherheit. Aber ich glaube einfach, dieses Selbstbewusstsein, mit dem er schreibt.
Ich fand ja auch, also, dass man über diesen Text ja auch Baldwin an sich oder vielleicht auch schwules Leben in den 50er Jahren so drastisch versteht, ne? Also mit welcher Gefahr und mit welchem, also auch wirklich alltäglicher Gefahr und natürlich auch die ganz große Gewalt und natürlich auch die Rechtsprechung und so weiter. Also sozusagen auf allen Ebenen wird in diesem Text die Gewalt gegen anders Liebende, anders Denkende, anders Lebende gezeigt, ja, auf immer unterschiedlichen Ebenen und aber so süffig und so wieder, das ist ja auch wieder, es funktioniert total auf einer Gefühlsebene, ne? Und so, als wäre ich auf einmal ein schwuler Mann. Mhm. Und das darf man ja eigentlich nicht sagen. Ich habe auch so gelacht. Ich habe ja heute nochmal das Gespräch mit Daniel Schreiber gehört und dann sage ich so, ich als nicht schwuler Mann, habe ich gesagt.
das liebe ich.
Guck mal, ja, das hat ja das mit mir gemacht.
Ja.
Ich war nämlich auf einmal ein Mann.
Ja. Ich meine, das
nur
ist
halt
ja
nicht
das,
schwul.
Ja. So überzeugend können Romane sein. Man lebt plötzlich ein anderes Leben.
Ja.
Ja.
Ja, das macht dieser Text.
Ja, absolut. Und es, also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr verstehe ich auch, warum dieser Roman Teil meines privaten Kanons oder meiner Bibliografie für Good Girl geworden ist. Weil die anderen zwei Romane, auf die ich mich immer wieder beziehe, sind The Lover von Margaret Duras und Voyage in the Dark von Jean Rhys. Die sind ja alle irgendwie aus dem 20. Jahrhundert und alle erzählen die Geschichten von ProtagonistInnen, die irgendwie im Exil leben. Es sind, ich meine, das ist ja bei Baldwin auch so, es sind weiße ProtagonistInnen, aber trotzdem existiert da diese Kolonialgewalt irgendwie im Hintergrund, die einen Schatten, einen riesengroßen Schatten über alles wirft. Es existiert das Zusammenspiel zwischen intimer und privater und häuslicher Gewalt und nationaler, politischer Gewalt. Ja, ja, es sind Charaktere, die irgendwie von einem Verlangen, einer Sehnsucht nach Intimität gesteuert werden, aber sich auch für ihre Herkunft irgendwie oder ihre Sexualität
im Falle von Begehren auch schämen.
Für ihr Begehren auch schämen, dass da ein riesen Schamgefühl auch ist. Und es sind alles sehr politische Geschichten auf ihre eigene Art und Weise.
Aber auf die beste Art, eine politische Geschichte zu erzählen, ja, finde ich.
Ja, also ich verstehe genau, was du meinst. Und ich glaube, was du damit meinst, ist, dass sie sich nicht didaktisch anfühlen, sondern dass es wirklich hier einfach nur darum geht, ein Menschenleben zu beleuchten und darzustellen. Weil und die Denkstrukturen und die Seele einer erfundenen Person, die aber jeder von uns sein könnte, auch wir als nicht schwule Männer sind dann auf einmal schwule Männer, wenn wir das lesen.
Ja.
Weil wir uns in diese Ich-Person, in diese Ich-Erzähler so hineinfühlen können. Und das ist einfach, ja, ich weiß nicht, das ist einfach sehr bewegend und sehr prägend auch für mich, ja. Dass man so schreiben kann und auch so reflektiert irgendwie über die Gesellschaft und das eigene Land schreiben kann.
Aber mit so einem Überblick. Das ist ja auch so interessant, wenn man in einem anderen Land ist. Also weil
ich wollte gerade sagen,
oder?
Dass ich glaube, dass es daran, genau, das ist, und er hat diesen Roman in Paris geschrieben.
Und er schreibt ihn auch in einer anderen Sprache. Also er hat ihn ja nicht auf Französisch geschrieben.
Nein,
er bleibt in der englischen
Sprache. Er bleibt in der englischen Sprache. Er hat ihn auf Englisch verfasst in Frankreich. Er ist ja damals irgendwie mit einem One-Way-Ticket nach Frankreich gezogen, als er total frustriert war mit der politischen Lage in den USA und dachte, entweder er wird umgebracht oder er wird jemanden umbringen. Also er war auch total wütend über sein eigenes Schicksal und hat sich ja dann auch der Religion abgewandt, weil er dann mit seiner Familie nicht mehr klarkam, mit seinem Stiefvater und mit dem Antisemitismus und dem Sexismus, der in der Kirche gepredigt wurde, überhaupt nichts anfangen konnte und hat dann irgendwie dieses One-Way-Ticket nach Paris gekauft und konnte kein Französisch, hatte auch total wenig Geld und dachte, er wusste nicht, was mit ihm passieren wird, aber er wusste, es wird besser sein, als was auch immer in den USA noch auf ihn gewartet hätte. Und ich glaube, dieser Roman war auch inspiriert von einer wirklichen Liebesbeziehung mit einem Mann, der damals noch relativ jung war. Ich glaube, Baldwin war 24, als die sich kennengelernt haben, und er war, glaube ich, 18 oder so. Und dieser Mann, ich habe vergessen, wie er heißt, aber er war vorher mit einer Frau verheiratet und hatte auch zwei Kinder. Und Baldwin wurde der Patenonkel für die Kinder. Und die haben eine super lange Beziehung geführt, irgendwie on and off. Aber er war die Inspiration für den Protagonisten David. Ja, es ist wirklich sehr schön. Obwohl ja David eine sehr komplexe Figur ist. Es ist nicht nur ein sympathischer Mann, der hier eine Geschichte erzählt. Er ist ja total zwiegespalten und von Paradoxen durchzogen und teilweise auch sehr frustriert und frustrierend.
Ja. Und auch immer wieder von der sozusagen Normbiografie auch irgendwie angezogen. Also was heißt angezogen? Oder vielleicht bedrängt oder
ja,
verfolgt.
Genau.
Und immer in dem Zwiespalt da auszusteigen oder...
Ja, und ich glaube, irgendwo ist es auch der Zwiespalt der Bisexualität, die hier dargestellt wird, weil er ja irgendwie anscheinend ja doch nicht nur schwul ist. Er fühlt sich ja auch heller, dieser Frau irgendwie doch, der fühlt sich von ihr angezogen und auch von anderen Frauen manchmal.
Ja, stimmt.
Also ich glaube, das ist auch sehr präsent und das ist so super interessant, dass Baldwin damals schon so darüber schreiben konnte.
Ja, da braucht man diese ganzen Poly-Romane und auch diese ganzen Romane über erweiterte Familienkonzepte nicht lesen, sondern lest einfach James Baldwin.
Ja. Er konnte ja auch mit diesen ganzen Begriffen nichts anfangen.
Ja, und richtig,
er hat
so
sie abgelehnt.
Richtig, ja. So. Weil sobald man alles versucht, auf so einen Begriff zu bringen, kann man ja noch falsch liegen, oder?
Ich finde es, ja, absolut. Ich finde es so interessant, wenn wir jetzt über Begriffe reden, die teilweise plakativ sind oder so, dass dieser Titel, dass dieser Roman Giovanni's Room oder Giovanni's Zimmer heißt und man dieses Zimmer erst sehr spät kennenlernt, oder?
Stimmt.
Und warum heißt es Giovanni's Zimmer? Stimmt. Also da kommt schon wieder irgendwie dieses Closeted-Sein mit rein und das Milieu, das sozioökonomische Milieu, in dem sich diese beiden Charaktere befinden, was ja auch nicht komplett gleich ist. Giovanni ist ja in einem anderen, ist eher viel ärmer als David.
Stimmt.
Und was man verstecken muss vor der Welt.
Auch noch diese ganz reichen Boys.
Genau, diese reichen Boys, diese Sugar Daddies.
Ja, die sind auch toll. Ja, und die Frauen spielen auch keine ganz unwichtige Rolle.
Nein,
absolut richtig.
Sie werden teilweise irgendwie sehr hässlich und schrecklich dargestellt, aber die Männer auch, die älteren, reicheren Männer und Giovanni und David selbst auch.
Diese ganzen Abhängigkeiten.
Ja, und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass der Ich-Erzähler dass er einen unglaublichen Selbsthass empfindet und sich nicht akzeptieren kann und deswegen auch dieser Selbsthass von jedem Menschen, von jeder Interaktion reflektiert wird.
Ja. Und guck mal, wie schön das ist, dass wir erst gesagt haben, dass James Baldwin als Person, wenn man ihn sieht in Interviews oder so, eine derartige Selbstverständlichkeit und so ausstrahlt. Aber wenn man das liest, weiß man danach, das ist, weißt du, wir sind ja alle gute Schauspieler.
Das stimmt.
Das stimmt eben ja nicht. Das weiß man danach.
Ja.
Und das ist so schön. Heute habe ich irgendwie so ein Meme gesehen. Kann ich das jetzt noch paraphrasieren? Irgendwie sowas wie, ja, alle Frauen sind Schauspielerinnen, aber ich bin eine Schauspielerin geworden. Ich lasse mich wenigstens dafür bezahlen.
Oh mein Gott. Okay.
Das
Meme sagt die Wahrheit auf irgendeine Art und Weise. Vor allen Dingen als Frauen oder als außenstehende Personen, die irgendwie nicht heterosexuelle weiße Männer aus einer reichen Familie oder der oberen Mittelschicht sind. Viele Schauspieler müssen Code switchen, müssen sich irgendwie anpassen. Es ist aber vor allen Dingen als Frauen.
Und auch Souveränität vortäuschen.
Ja, genau. Konstant. Und daher kommt auch, glaube ich, dieses Imposter-Gefühl.
Ja, klar.
Was so viele ständig empfinden.
Natürlich.
Ja, ich habe eine sehr gute Freundin, die Zahnärztin ist und eine andere gute Freundin, die Architektin ist. Und wir haben uns gestern noch gesehen und heute Morgen meinten beide, dass die das Gefühl haben, dass sie nicht wissen, was sie tun auf der Arbeit. Und ich denke mir so, oh mein Gott, man geht durch ein Medizinstudium und man hat immer noch das Gefühl.
Ja, ich weiß. Ja, das muss sich echt ändern. Also ich bin jetzt in dem Alter, wo sich das langsam ändert. Also ich spüre es wirklich so von Woche zu Woche. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch passiert. Und deswegen ist das Altern auch gar nicht so schlecht oder die Erfahrung. Und dass man irgendwann lernt, also zum Beispiel auch dieser Podcast. Ich habe immer vermieden, öffentlich zu sprechen. Jede Einladung auf einem Panel, Popkultur, da komme ich ja her, da gab es so wenig Frauen. Natürlich war ich ständig eingeladen. Immer behauptet, ich bin krank, ich kann nicht, ich bin verreist. Und dann habe ich einfach dieses Angebot bekommen, das zu tun. Und dann dachte ich so, gut, da habe ich zwar die größte Angst vor, aber das mache ich jetzt. Das muss ich ja machen. Ja? Also wenn dir das jemand anbietet und sagt, du kannst dir einfach irgendwas ausdenken mit Literatur. Ja klar, und wir bezahlen das sogar. Ja, natürlich. So, und jetzt habe ich das schon so oft gemacht. Aber vor jedem Gespräch habe ich Angst, dass ich schlecht vorbereitet bin, dass das Gespräch nicht funktioniert und so weiter und so fort. Aber es gibt auch so einen kleinen Teil in mir, der wird größer, der sagt so, ja Mann, es hat ja jetzt meistens funktioniert. Also vertrau doch mal darauf. Musst du das Buch jetzt wirklich zum dritten Mal heute Nacht noch durchlesen? Oder vertrau doch mal darauf, dass du ungefähr weißt, dass du das Gefühl zu diesem Buch zumindest noch hast.
Ja. Ich wünschte irgendwie, ich hatte Annie Ernaux mitgebracht, weil sie und Margaret Duras, aber auch irgendwie Jean Rhys, so drei weibliche Schriftstellerinnen sind, die ich dafür liebe, dass die im Alter dann auf einmal so frech und selbstbewusst geworden sind und sich nichts mehr haben sagen lassen, aber dann auch immer diese dann Bücher geschrieben haben, wo es halt um teilweise ihre eigene Lebensgeschichte geht oder ging, wo sie junge Mädchen waren und wie besser sie es jetzt wissen und wie viel sie sich jetzt nicht mehr gefallen lassen würden und trotzdem irgendwie mit einer Verletzlichkeit, die sehr authentisch wirkt.
Weil ungeschützt bleibt man für immer.
Ja,
ne?
Ja,
genau. Das ist es halt.
Ja.
Also vor allem als Frau, das ist leider eine schreckliche Erfahrung. Ja. Da kommen wir auch wieder jetzt nochmal in dem ganz kleinen Schlenker auf deinen Roman zurück. Diese Ungeschütztheit und diese Gewalt der Männer oder vor allem dieses einen Mannes, den du der jetzt so fast so archetypisch oder so stilisiert auch irgendwie eben ja aus verschiedenen Männertypen so zusammengefasst hast. Die Gewalt, die von denen ausgeht und die Frauen auch immer noch als Komplizin oder auch als Opfer oder in so Zwischentönen mitmachen. Ja, ich meine, das ist der eigentliche Skandal. 2025, wir sind weiterhin, sobald wir in die Öffentlichkeit gehen, absolut jeder Form der Gewalt ausgesetzt.
Ja.
Sexualisierte Gewalt am liebsten natürlich.
Ja, und es ist sehr, also ja, und ich wollte in diesem Roman halt diese verschiedenen Gewaltbegriffe irgendwie auch aufgreifen und die Beziehung zwischen denen irgendwie darstellen, aber auch erörtern für mich selbst. Das war eine meiner Intentionen bei der Konzeption dieses Romans. So, woher kommt Gewalt und warum lässt man sich als junge Frau so etwas gefallen? Warum bleibt Nila in dieser Beziehung für so eine lange Zeit? Und am Anfang, als ich diesen Text entworfen hatte, war da eigentlich noch viel mehr häusliche Gewalt zwischen ihr und Marlo. Und mein US-Lektor hat das rausgestrichen. Er meinte, das ist nicht realistisch, obwohl ich aus eigener persönlicher Erfahrung weiß, dass es doch so ist. Aber vielleicht muss ich das dann irgendwann mit 50 wie Annie Ernaux schreiben. Die andere Geschichte, wenn ich noch mehr Abstand habe zu dem und da irgendwie unverblümter vielleicht rangehen kann. Aber wir sprechen jetzt so viel über Gewalt gegen Frauen. Und ich glaube, etwas, was ich beim Schreiben des Romans gelernt habe und ich glaube immer noch lerne, ist, dass die Antwort auf die Frage, warum lässt Nila sich so viel Gewalt gefallen, kommt ja, also führt ja auch zurück zu ihrer Familie und wie Gewalt da als Sprache der Disziplin benutzt wird, was aber nicht nur in ihrer afghanischen Familie so existiert, sondern auch bei ihren NachbarInnen. Und es gibt ja auch diese deutsche Nachbarin, Frau Storz, so eine ältere Frau, die sagt, das ist die einzige Art und Weise, wie Kinder überhaupt etwas verstehen. Man muss die halt schlagen ein bisschen. Und warum das so akzeptiert ist in so einer Randgruppierung in der Gropiusstadt, wo Nila ja aufwächst, in Armut.
Und eben nicht nur in der Gropiusstadt,
sondern überall. Aber dass das da irgendwie öffentlicher gesagt wird.
Stimmt.
Und auch visibel,
wird.
Ja, genau, dass das irgendwie
nicht so verdeckt.
Ja. Dass das nicht so verdeckt ist, sondern dass man das da auch irgendwie sehen kann. Und dass da irgendwie offener drüber gesprochen wird und man ja auch solche Begriffe benutzt wie sozialer Brennpunkt oder so weiter, sozial schwach und so weiter. Und ich glaube, die Antwort darauf führt schon wieder auf den Kapitalismus zurück, weil Nila lügt ja auch über ihre Herkunft. Sie sagt nicht, dass sie Afghanin ist. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, würde sie auch lügen, wenn sie aus einer reichen Familie kommen würde? Und ich glaube, die Antwort darauf ist nein, weil Gewalt dann eben nicht auf so einer intimen, häuslichen, familiären Ebene, sondern eher auf einer politischen, auf einer ökonomischen Ebene benutzt wird, um bestimmte Menschen, Gruppierungen zu unterdrücken, damit sie irgendwie entrechtet am Rande der Gesellschaft vor sich hin irgendwie existieren. Ja. Sie werden ausgeschlossen und
stumm gemacht.
Stumm gemacht, ihnen werden die Stimmen weggenommen und ihnen wird auch nicht zugehört. Also stumm gemacht ist ja auch ein interessanter Ausdruck. Also viele von ihnen reden oder schreien oder sagen irgendwelche Dinge.
Oder werden verrückt und sagen dann die Dinge, die sie vorher nicht sagen konnten.
Genau, so das passiert halt so oft in der Gesellschaft, wenn man einfach die Straße runtergeht, begegnet das einem. Und dann wird halt Gewalt auf einer intimen und zwischenmenschlichen Ebene benutzt, um irgendwie sich irgendwie mächtig zu fühlen und die Kontrolle ausüben zu können, die einem sonst im Leben fehlt.
Und auch Liebe zu kontrollieren.
Und ich glaube, Nila sehnt sich vor allen Dingen am Anfang der Geschichte nach dieser erotischen Gewalt von Marlo ausgehend, weil sie glaubt, sie kann die Gewalt, die sie auf der politischen Ebene aber und gesellschaftlichen, aber auch auf der häuslichen Ebene in ihrer Kindheit erfahren hat, dass sie das transformieren kann, indem sie sich das aussucht.
Das Schlimme ist ja, dass Kinder, die Gewalterfahrung haben, leider ja immer wieder in gewalttätige Strukturen geraten, weil sie eben denken, dass sie damit umgehen können, weil sie da Expertinnen sind.
Genau.
Und das ist die größte Gefahr. Und das zeigst du auch total schön. Aber nochmal zu deinem US-Lektor, dass er gesagt hat, die häusliche Gewaltebene nehmen wir raus. Das macht für mich auch deswegen Sinn, weil das viel zu drastisch ist, weil diese verbale Gewalt, die da herrscht, so gruselig ist und aber so subtil natürlich auch funktioniert, dass alles andere, was du sozusagen an wirklich, also würde der die jetzt ständig verprügeln, er schlägt sie auch, aber würde er sie wirklich ständig da zu Hause durch die Wohnung schlagen, wie es ja in vielen Ehen und Beziehungen passiert, hättest du dem sozusagen die Kraft genommen, dieser subtilen Gewalt, dieser verbalen Gewalt, der sexualisierten Gewalt.
Ja.
Und das ist, macht das total stark. Deswegen gut, dass er das erkannt hat.
Ja, er weiß, was er tut.
Ja, das scheint mir auch so.
Und ich meine, diese
Und wieder was gelernt, ne?
Ja, also absolut.
Manchmal weniger Mittel,
genau.
Um eine viel größere Kraft.
Und da, ja, und dann, als wir das gestrichen haben, musste ich mich halt mehr auf diese anderen Arten der Gewalt fokussieren. Und das existiert ja schon in der ersten Szene, als sie sich treffen. Er gibt ihr dieses Feuerzeug, was nicht ihr gehört. Und sie sagt, es ist nicht meins. Und er verneint es direkt. Er sagt, nein, es ist deins.
Ja, er macht halt die Regeln, ne?
Ja.
Und das Interessante ist aber, dass sie ja immer mehr meint, und das liegt natürlich an ihrer Gewalterziehung sozusagen, sie sei jetzt die erste Person, die diesen Charakter bricht. Ne?
Ja.
Das glaubt sie ja die ganze Zeit. Mhm. Also nicht permanent, aber das glaubt sie immer mal wieder. Und genau das ist ja der Punkt. Dann sagt er, und der ist natürlich so klug, dieser Marlo, dass er dann irgendwann sagt, du bist die Einzige, die hier die Regeln bricht.
Ja.
Das ist richtig manipulativ, weil er ist ja auch ein selbstreflektierter Narzisst. Also er sagt ja auch immer, ich bin narzisstisch oder so, weißt du? Also er,
ich bin ein Monster, ich bin Narzisst, ich kann nicht lieben.
Ja, you know that.
Und noch eine Sache zu der Gewalt. Etwas, was mir dann aber auch noch bewusst geworden ist, ist, dass Nila sich ja, also da ist ja so eine riesengroße feministische Wut in diesem Roman und auch in meinem Leben. Und Nila kommt aus einer Familie, wo auch Feministinnen sind oder waren. Aber was sie am Ende versteht und was der Punkt ihrer irreversiblen Veränderung dann ist in ihrem Leben, ist ja irgendwie ein politisches Erwachen. Und in dem Moment, wo das passiert oder wo das anfängt, dieser Anfang einer politischen Erwachung, ist, als sie versteht, dass die Männer in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Familie, Männer, die afghanisch sind oder arabisch oder muslimisch gelesen werden, türkisch und so weiter, dass die sich auch sehr schämen und dass ihr Leben im Exil in der deutschen Gesellschaft von einem ähnlichen Schamgefühl über ihre Herkunft geprägt ist, weil man als Mann, der so muslimisch gelesen wird, sich nicht maskulin ausdrücken kann in dieser Gesellschaft, ohne als Terrorist oder Gefahr angesehen zu werden.
Ja.
Und ich glaube, da fallen ihr dann so auf einmal die Schuppen von den Augen und sie versteht etwas.
Ja. Also diese ganze Ebene haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Also es läuft auch sozusagen eine tagesaktuelle politische Ebene mit. Also tagesaktuell nicht im Sinne der Jetztzeit natürlich, sondern es geht, also die Morde des NSU laufen sozusagen die ganze Zeit parallel. Das heißt, man weiß dann ungefähr, in welcher Zeit man ist. Und wir sind auch im Roman noch bei dem schrecklichen Ende sozusagen. Also, ach, dass du den rosaroten Panther da reingebracht hast, ehrlich gesagt, hat mich so gefreut, weil guck mal, da sitzt er. Weil ich denke immer so, reclaim the rosa, ich liebe den rosaroten Panther. Und dass diese scheiß Nazis dieses super ekelhafte Video gemacht haben, wo sie all ihre
abartigen Morde, also mit einer Knarre Leuten in die Augen schauen und die erschießen in irgendwelchen Kiosken, dass sie da den rosaroten Panther genommen haben und sozusagen popkulturelle, subversive Strategien, machen sie ja die ganze Zeit, klauen. Und ich denke immer so, reclaim so ja. rosaroten Panther. Deswegen war ich sehr glücklich, auch. Dass du das da geschrieben ja. hast. Das müsst ihr jetzt nachlesen. Also jetzt können wir leider nach schon, ich kann jetzt die genaue Zeit nicht sagen, weil wir schneiden ja. Wir haben schon viel zu lange geredet, deswegen wollte ich nur sagen, es läuft auch die ganze Zeit eine politische ja. Ebene mit, die da auch eine große Rolle spielt genau. und die auch bei dem Erwachen, wie du es ja. jetzt so schön gesagt hast, dieser Figur eine große Rolle spielt.
Genau. Und ja, das ist quasi so der Erzählstrang im Hintergrund, dass dieser Rahmen der NSU-Terrorzelle fiktional aufgearbeitet wird in dem Roman. Und das Schlimme an der NSU-Terrorzelle und diesem Bekennervideo ist ja auch, dass sie hauptsächlich Männer ermordet haben. Ja. Türkisch, kurdisch, griechische Männer, die halt im reproduktiven Alter waren, damit sie die deutsche Gesellschaft nicht verseuchen können.
Ich meine, das ist das ekelhafteste rassistische Bild, aber die größte Gefahr für deutsche Männer, die so denken, geht ja genau da von dem virilen
absolut, absolut.
Mann
aus. Und das ist ja in Amerika nicht anders, wenn es um die schwarzen genau. Männer dort geht. Genau. Ja.
Also ich würde natürlich gerne tagelang noch mit dir sprechen. Vielleicht machen wir das einfach in ein paar Jahren wieder.
Sehr gerne.
Sobald du wieder hier bist, weil ja. du fliegst ja jetzt zurück. Und es war mir wirklich ein Vergnügen. So toll, dass du hier warst.
Es war mir eine Ehre. Danke, Mascha.
Schön.
Der Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burghülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.